SWR 2 Archivradio. Erster Deutscher Schriftstellerkongress, Oktober 1947. Archivgespräch mit der Literaturwissenschaftlerin Ursula Reinhold. Sie ist Buchautorin des Standardwerks über diesen Kongress. Aufgenommen in ihrer Wohnung in Berlin am 31. Oktober 2012. Länge 45 Minuten.
Also, mein Name ist Ursula Reinhold. Ich habe bis 1991 in der Akademie der Wissenschaften der DDR gearbeitet, im Zentralinstitut für Literaturgeschichte. Habe dort eine Forschungsgruppe über BRD-Literatur geleitet. Habe an einem Literaturgeschichtsband 12 zur Literatur der Bundesrepublik mitgearbeitet. Habe überhaupt sehr viel publiziert über zur deutschen Literatur nach 1945, also von zur westdeutschen und zur ostdeutschen. Ja, danach habe ich noch einen 5-Jahres-Vertrag an der Humboldt-Universität gehabt, am Germanistischen Institut, habe dort Vorlesungen und Seminare abgehalten. Ja, was soll ich noch sagen? Also es war mir seit langem bekannt, dass es einen deutschen Schriftstellerkongress, einen ersten deutschen Schriftstellerkongress gegeben hat. Also die Nummerierung weist ja darauf hin, dass die Veranstalter davon ausgingen, dass es noch weitere geben wird.
Gab es nicht?
Nein, gab es nicht. Es blieb der einzige gesamtdeutsche Schriftstellerkongress nach dem Zweiten Weltkrieg.
Vorher gab es schon welche? Die Nationalsozialisten hatten Schriftstellerkongresse?
Ja, selbstverständlich. Es gab auch in der Weimarer Republik irgendwie Dichtervereinigungen. Aber sagen wir mal, der erste deutsche Schriftstellerkongress hieß programmatisch so, weil nach diesen 12 Jahren Faschismus natürlich Autoren das Gefühl hatten, sich nach ihrer Verantwortung befragen zu müssen. Ja, und
das hat die Gruppe 47 natürlich auch gemacht, aber im Unterschied zu diesem Schriftstellerkongress war in der Gruppe 47 ein paar Leute, die durchaus ihren nationalsozialistischen Hintergrund hatten. Und im Schriftstellerkongress waren doch alle in Anführungszeichen sauber, oder?
Nein, das kann man nicht sagen. Also das waren sehr verschiedene Gruppierungen. Der eigentliche Initiator, sagen wir mal, der zuerst den Vorschlag brachte, war Günter Weisenborn, ein Autor, der im Zusammenhang mit der Schulzen-Beusern-Harnack-Gruppe, der im Widerstand war und zum lebenslänglich verurteilt worden ist. Und also nur eigentlich, sagen wir mal, glücklicherweise überlebt hat den Nationalsozialismus. Und er brachte als erster sozusagen die Idee. Und das fiel auf sehr fruchtbaren Boden der emigrierten Schriftsteller, die inzwischen aus der Emigration zurückgekehrt waren. Johannes A. Becher in erster Linie, der also Mitbegründer des Kulturbunds war. Anna Segers, die inzwischen aus Mexiko zurückgekommen war. Also diese ganze Gruppe der Exilierten, bereits nach Berlin gekommenen Autoren hat die Initiative aufgenommen. Aber es waren durchaus auch die Autoren, die sich schon bereits im Sommer 45 im SDA zusammengetan haben, also Schutzverband Deutscher Autoren. Das war gewissermaßen eine Wiedergründung des Verbandes, den es in den 30er Jahren gegeben hatte. Und dazu gehörten zum Beispiel Hertha von Gebhardt, die Namen sind heute nicht mehr so sehr bekannt, Karsch, Heinrich Luft zum Beispiel auch, Friedrich Luft heißt er, Entschuldigung, ja.
Und, die eine NS-Vergangenheit hatten?
Na, nicht direkt, das kann man nicht sagen. Sie hatten,
sagen mein Gras war bei der Waffen-SS, also ich meine schon jetzt den Unterschied.
Na gut, das ist ja die sehr viel jüngere Generation, das waren ja durchaus Ältere. Das waren Ältere und sagen wir mal, sie haben zum Teil Konzessionen gemacht, aber sie haben auch als Stille im Land gelebt. Einige von ihnen empfanden sich als die innere Emigration. Und es war ja so, dass 1945, 46 es die sogenannte große Kontroverse gab zwischen innerer und äußerer Immigration. Walter von Molo hatte Thomas Mann aufgefordert, nach Deutschland zurückzukehren. Und der hatte sozusagen eine programmatische Absage erteilt. Und daraufhin hat sich eine sehr unersprießliche Diskussion entwickelt, weil also von Molo oder auch Frank Thies und andere Autoren meinten, also die wirklich gelitten hatten sozusagen, das wären die, die im Lande geblieben waren. Frank Thies hat zum Beispiel gesagt, nicht die, die aus den Logeplätzen anderer Länder sozusagen der deutschen Tragödie zugeschaut hätten, die sind sozusagen, sondern die, die eben hier es wirklich miterlebt hatten. Und um diese unsägliche Kontroverse zu beenden, das war auch die Intention der Veranstalter, sollte sozusagen einfach der Blick nach vorn gerichtet werden bei aller Rückschau. Aber es sollte sozusagen es sollten Erfahrungsberichte aus den verschiedensten Lagern gewissermaßen gehalten werden. Und da hat zum Beispiel Elisabeth Langgässer eine sehr bewegende Rede gehalten, die ja also durchaus auch, sagen wir mal, die war keine, nicht, die war, also in ihren Briefen kann man nachlesen, dass sie Hitler gewählt hat, ja, aber sie war Halbjüdin, sie war nicht eigentlich eine Nazifrau, aber trotzdem, sagen wir mal, hatte die Machtergreifung des Faschismus mit vielen Illusionen sozusagen begleitet. Naja, und erst die ganz persönliche Erfahrung, die nämlich für sie bedeutete, dass er aus der Reichsstiftungskammer ausgeschlossen wurde, dass sie ein Publikationsverbot hatte, dass sie Zwangsarbeit leisten musste, dass ihre Tochter, die also noch außerdem einen jüdischen Vater hatte, gewissermaßen dreiviertel Jüdin galt, dass die also deportiert wurde nach Auschwitz. Und sie jahrelang, zu dem Zeitpunkt wusste sie noch nicht, dass die Tochter überlebt hat, dieses Auschwitz. Ja. Und solche bewegenden Erfahrungen und dann ebenso viel Erfahrungsberichte aus der Emigration, das war ja auch kein wahres Vergnügen zu emigrieren und die Länder so häufig wie die Schuhe zu wechseln, wie Brecht das nannte. Ja, er war ja nicht anwesend, er ist erst ein Dreivierteljahr später nach Berlin gekommen. Ja, also das war die Intention der Veranstalter, die verschiedensten Erfahrungen, die Schriftsteller gemacht hatten. Also ausgesprochene Nazis waren ausgeschlossen, die sich als sozusagen hervorgetan hatten, die waren wurden nicht eingeladen. Es gab Blunk, das kann man ja nachlesen bei uns, der hat einen Brief überall hingeschrieben, auch an die Veranstalter des Kongresses, dass er immer Anti-Nazi war und dass er auch eingeladen werden möchte. Also gut, das war sozusagen die Abmachung, dass man also Nazi Schriftsteller ausschließt, aber alle anderen sozusagen, die, ja, das hieß ja damals so, allen Menschen guten Willens sozusagen. Ja, es war einfach eine solche Erschütterung und alle waren der Überzeugung und auch des Willens, wirklich einen Neubeginn zu wagen. Und dazu haben die Schriftsteller ihre Worte sagen wollen, ja. Natürlich war es so, dass dann sofort auch Widersprüche auftraten, aber trotzdem kann man, glaube ich, sagen, und wenn der Kongress Nachfolge gefunden hätte, es ist erstaunlich, wenn man die Materialien selbst liest, merkt man, dass eigentlich das Verbindende stärker ist als das Trennende. Aber dadurch, dass er sozusagen am Beginn des Kalten Krieges stand, sind alle Rückschauen dann so ausgefallen, dass sie sozusagen das Auseinanderstrebende betonten, ja, im Rückblick auf diese Erscheinung. Und wenn er nicht nur der erste und einzige geblieben wäre, ich glaube, dann hätte er einen anderen Stellenwert bekommen, ja. So dass man, ja, können Sie erstmal, machen Sie mal aus.
Aus welchem Elternhaus kommen Sie?
Ja, ich bin in Berlin geboren. Es ist also eine Arbeiterfamilie und ein kommunistischer Hintergrund. Mein Vater war ein Kommunist
Wann ist Ihr Vater geboren?
99. Also schon sehr, sehr, also er war, ein Verhältnis, ich war ein Nachkömmling, ja.
Wie ging es dem 1933?
Ja, nicht gut.
Lebte in Berlin?
Ja, er hat das Nazireich überlebt. Er hat auch, sagen wir mal, er hat sich still verhalten, weitgehend. Er hat aber einmal einen Mann, der umgekommen ist, Paul Hirsch heißt er, den hat er beherbergt bei uns für einige Tage, also Nächte besser gesagt. Und er hat bei Henschel gearbeitet, waren die Flugzeugwerke, wo jetzt der Flughafen ist, dort standen die, also in der Rüstung gearbeitet, ja. Und also ich denke mal, er ist an Magenkrebs dann verstorben, er hatte immer Magenschmerz, also Magengeschwüre sein ganzes Leben lang. Und ich denke, das hatte was mit dieser wirklich furchtbaren Existenz zu tun, ja. Ja, und dann sind wir eben eine Berliner Familie, ein Teil wohnte in Westberlin dann und wir wohnten hier. Und es waren, also ich kann mich an keine Familienzusammenkunft erinnern, wo nicht politisiert wurde, ja. Und das hat natürlich mich irgendwie mitgeprägt, ja. Und,
also West-Ost auch Diskussion.
Ja, West-Ost-Diskussion, ja, selbstverständlich.
Das heißt,
ja.
Willy Brandt toll auf der einen Seite und Willy Brandt
ja,
nicht so toll.
Naja, so einfach war es nicht, klar. Würde ich sagen. So einfach war es nicht. Also sagen wir mal, meine Westberliner Verwandten, die haben durchaus die haben eben ganz eigene Erfahrungen gemacht. Und wie soll ich sagen, die haben genauso unter der Spaltung gelitten wie wir hier auch, ja.
Ja, aber politisch gesehen, ich habe jetzt zum Beispiel einen Prozess-O-Ton gehört. Da hat der Angeklagte, ein ganz einfacher Arbeiter, ja, der sich auch kaum ausdrücken kann, eine Scheune angesteckt und wurde auch dann hingerichtet, zum Tode verurteilt, weil er 1961, unmittelbar nach dem Mauerbau, eine Rede von Willy Brandt im RIAS gehört hat, wo Willy Brandt angeblich gesagt hat, jetzt müsst ihr der DDR schaden an jedem Punkt, wo es nur geht. Wir können uns das nicht vorstellen, dass Brandt das gesagt hat.
Also Brandt gehörte mit zu den Hetzern. Ja, also das weiß ich noch aus meinem eigenen, weil ich den O-Ton noch habe. Und ich muss Ihnen sagen, ich war als Bürgermeister, ja, als regierender Bürgermeister. Regierender, ja. Ich war hier vor einigen Wochen in einer Veranstaltung, das gehört vielleicht jetzt wirklich, aber vielleicht wird es doch interessant. Sie können ja dann vieles rausschneiden. Ja, also es war in einem Kreuzberger Heimatmuseum. Und es ging um Kressmann. Kressmann war ein Kreuzberger Bezirksbürgermeister, der schon in den 50er Jahren noch vor dem Mauerbau mit den Bürgermeistern der angrenzenden Ostbezirke zusammengearbeitet hat. Und der wurde nach 1961, war der Erste, der bei einer Amerikareise nach 1961, nach dem Mauerbau, hat er dort gesagt, der Westen hat an der Mauer mitgebaut. Der ist aus der SPD ausgeschlossen worden, ja. Und um den ging es. Der ist schon lange tot, jetzt um den ging es. Und da habe ich sozusagen eine Diskussion unter Sozialdemokraten miterlebt. Und das hat mich einfach darüber belehrt. Das ist noch heute so. Da gab es einen Bürgermeister aus Ostrowski, 46, 47. Der hat mit der SED zusammengearbeitet, einfach um diesen Hungerwinter zu überwinden. Den haben sie auch den haben sie abgelöst als Bürgermeister und haben ihn auch ausgeschlossen aus der SPD. Ja. Und Brandt gehörte damals zu denen, die also wirklich ein Frontstadtpolitiker waren. Das hat sich nachher verändert. Ja. Und ich muss sagen, ich habe dann später seine Memoiren gelesen und ich habe irgendwo verstanden, dort merkt man, dass er in der Emigration er auch noch davon ausging, dass mit den Kommunisten zusammengearbeitet werden muss nach dem Krieg. Ja. Und aber ihn hat ungeheuer erbittert, das, was er dann hier erlebt hat, ja. Also, dass eben Sozialdemokraten in Bautzen landeten und so weiter. Also, und da ist er, und er war, also genau wie Egon Bahr, ja. Ja. Also, haben sich nichts genommen, ja, die beiden. Der war Kommentator, aber ich meine, der ist so souverän, der Bahr, heute spricht er darüber und stellt sozusagen seinen eigenen Anteil am Kalten Krieg sehr kritisch dar, ja. Also das will ich mal sagen. Und das wird heute wird so getan, als wäre das nicht so gewesen, als wäre der Kalte Krieg nur von einer Seite ausgegangen. Das war mitnichten so, ja. Und meine Verwandten, die haben, sagen wir mal, die waren SPD-Wähler, ja. ja, und es gab immer Kontroversen, aber es gab trotzdem auch in vielen Übereinstimmung, ja. Also ich will nur sagen, ich habe dieses Klima hier erlebt in Berlin, ja, und die Mauer, die ist nicht vom Himmel gefallen, ja. Das ist, und ich meine, ich bin hier in einer Region aufgewachsen, da stand die das Schild, sie verlassen den amerikanischen Sektor, und dann gingen wir durch den amerikanischen Sektor und dann ging ich wieder in den sowjetischen Sektor, wenn ich zur Schule ging, ja. Also ich bin sozusagen mit diesen Schildern an den Sektorengrenzen, habe keine Erinnerung daran, dass es jemals anders war in Berlin, ja. Ja. Weil ich die Kriegszeit, na gut, die erinnere ich eben einfach, aber als ich dann in die Schule kam 1945, gab es immer nur diese Sektorenschilder. Also, ja, aber gut, ich will mich
politische
da
Familie,
nicht...
da waren wir ausgegangen.
Ja, ja.
Ich wechsle jetzt mal das Thema.
Ja.
Als Berlinerin, wir sehen jetzt das Cover von Ihrem Buch, ist leider vergriffen, erster deutscher Schriftstellerkongress, 4. bis 8. Oktober 1947. Wo ist denn das?
Das müsste das Deutsche Theater sein. Also das hat die Tagung hat im Heppeltheater stattgefunden und im Deutschen Theater.
Erzählen Sie was für jemanden, der in München oder in Baden-Baden wohnt, wo das sein könnte.
Also das Hebbeltheater war in West-Berlin und das Deutsche Theater, das ehemalige Reinhardt-Theater in der Reinhardtstraße, ja, in Ost-Berlin. Und das waren die beiden Tagungsorte. Die sowjetische Besatzungsmacht hat Busse zur Verfügung gestellt, um die Delegierten zu fahren. Es gab außerdem ja Empfänge, also die sowjetische Vertretung hat einen direkten Empfang gemacht. Die britische und amerikanische Militäradministration hat die von ihnen lizenzierten Verleger sozusagen aufgefordert, Empfänge zu machen. Haben die auch getan. Die Franzosen waren die einzigen, die keinen Empfang gemacht haben, ja.
Das heißt, wenn die Sowjets da auftreten und dann war immer großer Respekt und die, jetzt kommen unsere sowjetischen von der SMAD, kommen jetzt die Leute, Sie kennen die Namen natürlich, ich habe mir die alle nicht gemerkt, ne? Sagen Sie mal doch mal den Hauptnamen.
Gorbatow ist der eine, der Katajew und Wischnewski.
Und Katajew ist der, der dann auch ziemlich heftig abgerechnet hat mit dem Amerikaner.
Also der Empfang hat im Haus der DSF, im späteren Haus der DSF, am Palais am Festungsgraben, deutsch-sowjetische Freundschaft. Und dort hat der Empfang stattgefunden. Mhm. Und das war das Haus, damals hieß es Haus der deutsch-sowjetischen Freundschaft, aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, das wurde es dann erst. Da gab es also sehr viel russische und sowjetische Kulturveranstaltungen, Filme und so weiter.
Also für mich als Menschen aus dem Westen ist, wenn ich diese Bänder höre, weniger, wenn ich Ihr Buch lese, wenn ich die Bänder höre, dominieren die Sowjets diese Veranstaltungen ab einem gewissen Punkt da, nämlich wo sie einziehen. Und immer wieder wird dann eine Schriftstellerin zum Beispiel angekündigt, die jetzt gleich lesen wird. Die kommt aber gar nicht zu Wort. Die kommt dann vielleicht eine Stunde später zu Wort, weil die sowjetischen Kollegen, Genossen, gekommen sind und die müssen jetzt sofort auf die Bühne. Das heißt, man hat einen ganz großen Respekt vor der, und das kriege ich von den anderen, diese Empfänge habe ich nicht mitbekommen, von den anderen Besatzungsmächten. Aber der Einfluss der sowjetischen Besatzungsmacht ist dem Schriftstellerkongress deutlich, aus meiner Perspektive, deutlich anzumerken. Mhm. Wie sehen Sie das?
Das ist ganz sicher so. Also die haben, sagen wir mal, es war ja Becher, der im sowjetischen Exil bekanntlich war, der war ja mit der ersten KPD-Delegation, mit der ersten deutschen Delegation sozusagen zurückgekehrt mit der Parteidelegation zurückgekehrt nach Berlin.
Und das sagen wir jetzt in Klammern, dass Becher später in der DDR sehr wichtig wurde?
Ja, das muss man voraussetzen. Er wurde dann später Kulturminister in der DDR, ja. Okay. Und er war also Mitbegründer des Kulturbunds zur demokratischen Erneuerung Deutschlands. Und das war natürlich, also sag mal, es geschah überhaupt in Nachkriegsdeutschland nichts, was nicht von den Alliierten sanktioniert war. Und die Russen, die als erste hier in Berlin waren, haben also sehr, hatten Kulturoffiziere, also wie die anderen Armeen ja auch, und waren sehr daran interessiert, ja, das kulturelle Leben wieder zu wecken, weil man wusste, dass man nur also die Hirne der Deutschen irgendwie gewinnen oder beeinflussen kann über Kultur und über Lesen und über Bücher und über Kino und so weiter. Also sie haben der Kultur einen ganz hohen Stellenwert eingeräumt. Dümschitz war damals der maßgebliche Kulturoffizier. Der hat mir später erzählt, dass in dieser Zeit ein Altphilologe zu ihm gekommen ist und der wollte ihn gewinnen für die Wiederaufführung, für die Wiederfreilichtaufführung der Trojanerinnen. Und er hat gesagt, das ist eine einmalige Chance, so viel Ruin wird es nie wieder geben. Und Dömschütz sagte, er konnte dem Mann schwer. Der hat ihn regelrecht belagert, ja, und es fiel ihm schwer, also dem zu vermitteln, dass es er anderes für wichtiger hält als dieses, ja. Also das ist so ein Kuriosum, was ich irgendwie, ja, also die hatten, und die waren also, und Dümschitz war auch unmittelbar, nicht immer, aber war mit einbezogen in die Vorbereitung des Kongresses, ja. Hat da also seine sozusagen, und das war ja die ganzen organisatorischen Dinge, es ging ja also bis zur Verpflegung der Delegierten und der Übernachtung, die haben am Pariser Platz im Adlon übernachtet. Das war ja eine Ruine des Adlons. Es gab nur noch einen einzigen Flügel, ja, aber da wurden eben die Nicht-Berliner untergebracht. Und das wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht die Besatzungsmächte da also Sonderrationen organisiert hätten und so weiter. Ja, das war ja, also da waren die organisatorischen Dinge waren so schwierig und hatten so viel Gewicht. Und das war auch mit ein Grund für die mehrfachen Verschiebungen, die stattfanden, ja, weil einfach dann war es für die Gäste, die also von woanders kamen, ungeheuer schwer, hier Genehmigung zu bekommen, Genehmigung, um die Interzonengrenze zu überfahren, ja.
Also ich wiederum aus meinem Blick
Ja.
auf diese Sache frage mich, es gab die Devise, nach Auschwitz kann man überhaupt nichts mehr dichten.
Ja.
Dafür plaudern die Dichter auf diesem Schriftstellerkongress sehr heftig und ich spüre die Trümmer eigentlich gar nicht so sehr in dem, wie die so eine Aufbruchsstimmung vermitteln, die vielen Dank.
Ja.
Die Aufbruchsstimmung ist enorm und ich frage mich manchmal, ist es zu früh gewesen? Also hätte man den vielleicht 49 machen müssen, weil 47 war noch so dicht dran, kann man da überhaupt schon Worte finden? Also die fanden ja alle Worte. Das finde ich sehr erstaunlich. Was sagen Sie dazu?
Na, ich denke, dass er dann nicht mehr stattgefunden hätte. Wenn man da davon ausgeht, wie die deutsche Entwicklung weiterlief, dann hätte er 1949 nicht mehr stattgefunden, ja. Nein, das wusste man nicht. Aber sagen wir mal, ich denke, das war ja auch schon, einige wollten ja auch schon, dass er nicht mehr stattfindet, ja. Ja. Die haben sie dann also zwar wegen dieser häufigen Verschiebung und weil grundsätzlich auch unterschiedliche Vorstellungen über die Zielrichtung bestand. Ja, die Leute aus dem SDA, denen war daran gelegen, einen sozusagen einen Kongress zu machen, in dem man sich darüber verständigen kann, wie die Produktionsbedingungen der Autoren aussehen, ja, wie sie also zu einer Lizenz kommen, wie sie zu Papier kommen, wie der Buchhandel in Deutschland organisiert werden soll, und so weiter. Also solche Dinge. Aber die, sagen wir mal, die Emigranten, die also natürlich eine doch dezidiert antifaschistische Haltung hatten. Die hatten einfach eine andere Vorstellung. Die meinten, dass man sich verständigen muss über das, was in Deutschland stattgefunden hat und über sozusagen eine gewisse programmatische Verantwortung übernehmen oder sich zumindest fragen, wie man sich zu diesen deutschen Verhältnissen im Moment und fernerhin stellen will. Ja. Also das ist, ich meine, das kann man von heute her belächeln, aber ich denke mal, das war eigentlich, das ganze deutsche Volk war aufgefordert. Ja. Und wenn man sich die Zeitschriften anguckt aus dieser Zeit, also ich meine schon die Titel, die Wandlung, ja, der Aufbruch und so weiter, Ende und Anfang, ja, also es war sozusagen, es war einfach ein, bei denen, die irgendwie nachdachten, war ein großes Bedürfnis sozusagen, sich zu verständigen über das, was jetzt folgen soll auf diese Katastrophe. Und da waren die Autoren natürlich gefragt, ja.
Auch in dem Kongress kommen ja dauernd, kommt der Gestapo-Terror, kommt der Nazi. Terror dauernd vor, da wurde dann der hingerichtet, die Verwandten haben den Holocaust nicht überlebt und so weiter. Das steckt ja sozusagen in jedem, auf jeder Seite in ihrem Buch, implizit zumindest drin. Wie können die da noch dichten? Wie können die da überhaupt noch was sagen?
Also ich denke mal, dieses Verdikt von Adorno, dass man nach Auschwitz keine Gedichte mehr schreiben kann, daran hat sich ja niemand gehalten. Also ich denke mal, dass es ich denke mal, dass das unrealistisch ist, weil es dem Mitteilungsbedürfnis des Menschen allgemein und dem Produktionsdrang des Schriftstellers im Besonderen zutiefst widerspricht, ja.
Aber das Trauma steckt nicht in den Texten, die vorgelesen wurden, drin. In dem Drumherum steckt das Trauma drin, aber in den Texten nicht. Waren die Texte vielleicht zu alt? Also waren die sozusagen in der inneren Immigration zum großen Teil entstanden?
Meinen Sie jetzt die Vorträge oder meinen Sie die Lesung von den Autoren?
Die Lesung.
Ja, das mag sein, dass ein gewisser feierlicher Ton sozusagen da herrscht. Aber ich meine, der Weißenborn war einer der ersten, die Memorial geschrieben haben nach der Haft und so weiter. Und ich denke mal, diese traumatische Erfahrung, die er hatte, die drängt einfach auch zum Ausdruck, ja. Und das waren also, und von daher, und auch die in der Leute, die in der Emigration waren, die waren natürlich hier zurückgekommen, die meisten jedenfalls, weil sie wieder in ihrer Sprache schreiben und leben wollten, ja. Also weil das eben sozusagen das Urhandwerkzeug für den Autor und das macht ihm das Leben in der Fremde eben sehr schwer, ja.
Haben Sie rausgekriegt, warum Brecht da noch nicht da war und auch nicht zu Besuch kam? Hat man ihn angeschrieben?
Wahrscheinlich. Er war eingeladen, aber aus irgendwelchen Gründen, also ich denke mal, es war auch nicht so einfach, aus der Schweiz nach Berlin zu reisen zu dieser Zeit. Und die nicht, sagen wir mal, die meisten, die reisen ja die mit der Besatzungsmacht, die Mrs. Brehlfeld hier und einige andere, die sind jeweils sozusagen mit ihren Militäradministrationen gereist. Ja, aber die, Leonard, der Rudolf Walter Leonard, der ist aus Paris gekommen.
Genau.
Ja,
frisch
angekommen. Ja. Aber der hat, glaube ich, auch einen französischen Pass gehabt. Also das ist, der lebt ja schon seit 1930 in Paris. Wie jetzt im Einzelnen sozusagen die Transitmöglichkeiten waren, weiß ich nicht. Also Brecht stand auf der Einladungsliste. Er ist jedenfalls erst nicht gekommen. Ja, warum entzieht sich meiner Kenntnis?
Und dann hat man einen Amerikaner eingeladen, der damals ein junger Schriftsteller war.
Ja, also ein Schriftsteller ist er nicht. Er ist ein Redakteur und Publizist und hat dann später den Monat herausgegeben. Melvin Lesky, der kam über die Amerikaner. Ich denke, der war als Journalist in Berlin.
Warum durfte der reden? War er eingeladen, als weil er ein linker
Nein,
Journalist war?
Er war nicht eingeladen. Ein Mann von den SDA-Leuten hat ihn auf die Rednerliste geschmuggelt. Gibt er selber zu. Das steht auch in unserem Buch. Ich weiß jetzt nur nicht, an welcher Stelle. Ja. Also es war sicherlich so, dass die linken Emigranten eine gewisse oder auch die Kommunisten eine gewisse Übermacht sozusagen hatten in der Rede. Also jedenfalls ist das überliefert. Da hat er selber gesagt, ja, er hat ihn auf die Rednerliste geschmuggelt und hatte noch in der Nacht zuvor die Rede übersetzt aus dem Englischen ins Deutsche.
Aha, die Rede war also, der Inhalt war bekannt.
Zunächst, nein, die war erst, also der hat sie wahrscheinlich auf Englisch geschrieben und hat sie aber dann, der hat eben die ins Deutsche übersetzt, damit er sie im Deutschen Deutsch halten
Er
konnte.
hat ziemlich gut,
Er
also
hatte
gut
ziemlich gut
gesprochen.
gesprochen, ja.
Und es führte zum Eklat, und zwar direkt während der Rede schon gab es erstmals, ich habe das also in den ganzen Stunden, die ich sonst gehört habe, war alles sehr friedlich und eben feierlich, wie Sie gerade sagten. Und jetzt gab es aber Tumult. Ist jedenfalls, obwohl die Saalmikrofonierung so war, dass man den Saal kaum hört.
Ja, das war natürlich eigentlich berechtigt, also diese Gefangenenlager da anzuprangern, und die Reaktion der sowjetischen Autoren, die ist auch nicht gerade sehr, also die ist einfach peinlich, muss man sagen, ja. Aber es war
Die sagten zum
andererseits,
Beispiel, der kann überhaupt nicht
der kann
schreiben.
überhaupt nicht schreiben, ja. Aber andererseits war es auch, sagen wir mal, hat es natürlich auch einen provokativen Charakter, es war klar, es sollte sozusagen der Friede oder der Gleichlauf sollte gestört werden, ja.
Meinen
Also
Sie
das
wirklich, das war seine Intention?
denke ich schon. Es war der Versuch, den Grundtenor sozusagen der Veranstaltung umzukehren.
Es geht ja dann stundenlang wieder brav
Brav
weiter.
weiter, ja. Also, naja, aber es war sozusagen doch, ja, sagen wir mal, so eine Veranstaltung stimmt ja sowieso niemanden um, ja. Die es vorher so gesehen haben, haben es hinterher auch so gesehen und die anderen auch, ja. Und das ist ja so, also wenn man miteinander reden will und unterschiedliche Meinungen und Haltungen hat, dann muss man ja doch einfach an Gemeinsames anknüpfen, ja. Und da ist natürlich jede Betonung sozusagen des Differenten ist natürlich immer, hat immer dann zur Folge, dass die Sache platzt. Und das denke ich schon, dass es irgendwo beabsichtigt war, ja.
Sie haben ihn ja später kennengelernt,
Ja.
oder? Ist er der Einzige, den Sie aus diesem Buch von den Protagonisten kennenlernten, oder kennen Sie noch andere?
Ja, ich kenne Teilnehmer, also die so in der Teilnehmerliste stehen und die jünger noch, die Jüngeren damals waren, ja, und die noch lebten.
Und
Ich habe
Melvin
ja
war ein Jüngerer.
damals, ja, aber ich meine hier, die dann in der DDR gelebt haben. Ja, ich habe ja alle, die noch lebten, haben wir ja dann, habe ich ja befragt und einige angeschrieben. Axel Eggebrecht lebte ja zu dem Zeitpunkt noch, als wir hier mit dem Band begannen und auch der Walter Kolbenhoff noch, aber die habe ich nicht mehr kennengelernt. Aber sagen wir mal, die hier in Berlin beziehungsweise im Umland lebten, die habe ich aufgesucht und die kannte ich ja.
Zum Beispiel.
Und ja, also hier Annemarie Auer zum Beispiel damals, also zu den Jüngeren zählen, Elfriede Brüning ist heute 102 Jahre alt oder so ähnlich, ja, lebt noch, ja. Den Greulich, von dem ich, Hermlin, Anna Segers, ja, also eine ganze Reihe eigentlich, ja, alle, die etwas länger gelebt haben, die habe ich noch dann persönlich kennenlernen können. Ja, und Lasky war, als Herr Balzer brachte ihn mit, ein Kollege von der FU, der hatte sich 19,
FU
ja, Freie Universität, ist ungefähr so
Berlin.
ein Jahrgangskollege und ja, hat all das, was ich so in Berlin erlebt habe, auch erlebt, aber eben auf der anderen Seite. Und wir haben uns anlässlich dieses Protokollbandes kennengelernt. Das heißt, da gab es den Band noch nicht. Ich hatte dann dieses abgeschriebene Protokoll längere Zeit zu Hause und er interessierte sich auch dafür und ging zum Schriftstellerverband und kam also zu mir. Und ich habe ihm das dann auch ausgeliehen, den Protokollband. Und er war ganz überrascht, weil eigentlich sozusagen die Legende hieß, dass das also nicht weitergereicht werden darf und so weiter. Und er war eigentlich also sehr, sagen wir mal, sehr positiv berührt, dass das eigentlich gar nicht so war, ja.
Wer?
Und dieser Herr Balzer.
Also
Und
Balzer.
der hat dann diesen Lasky mitgebracht zu der Konferenz, die an der Humboldt-Universität stattfand, ja. Ja. Und das war ein ganz kleiner, sehr alter Mann in Turnschuhen. Dachte ich, wen bringt der denn da an? Ja. Und dann stellte ich fest, das war Lasky. Und er hat dann da auch noch mal geredet, ja. Und hat noch mal das schillersche Freiheitspathos noch mal so bekräftigt. Und da habe ich gemerkt, ja, also etwas an ihm ist so, dass er, dass das aus seiner tiefsten Seele kam, ja.
Und dann nicht und, die Provokation, die intellektuelle war, sondern wirklich aus meine eine Herzensangelegenheit.
Ja, aber das war sicher. Aber trotzdem war er, ist er, sagen wir mal, hatte er ja eine bestimmte Funktion als Herausgeber des Monat dann. Und wir wissen ja nur heute, dass dieser Kongress für kulturelle Freiheit, der dann 1950 in West-Berlin stattfand, dass das also auch von der CIA finanziert, also das war schon sozusagen eine Gegenveranstaltung zu dem Kongress, ja, und das war schon der Versuch, also in Bezug auf die Kulturschaffenden die Initiative irgendwie gewinnen zu wollen, ja.
Von dem weiß ich gar nichts, von dieser Veranstaltung.
Wissen Sie gar nicht. Also da war auf der Konferenz, die wir an der Humboldt-Universität anlässlich des Jubiläums veranstaltet haben, da war ein Mann, an dessen Namen ich mich jetzt leider nicht erinnern kann. Mhm. Ich habe zwar das Protokoll hier, aber will ich jetzt nicht rauskramen. Mhm. Und der kam von einer katholischen Hochschule aus, ich glaube, Siegen. Mhm. Und der hatte promoviert über den, über die kulturellen Aktivitäten, die der CIA unterstützt hat. Und das war ein wirklich interessantes, und der hat dort gesprochen auf unserer Konferenz. Ich kam durch Zufall an diesen Mann und an an das Thema, was er bearbeitete, und da haben wir ihn dann auch gleich eingeladen. Und der hat das so wunderbar dargestellt. Und dann kam der Lasky und erzählte seine Dinge und nahm keinerlei Bezug darauf, ja. Ich meine, er war doch der Chefredakteur dieser Zeitschrift und wurde auch vom CIA bezahlt, ja. Das hat aber überhaupt für ihn keine Rolle gespielt. Ich denke mal, er hat vielleicht eine gewisse Naivität, so dass man ihm das glauben muss, aber sonderbar ist es schon, ja. Also das war mein Eindruck dann 1997, als wir diese Konferenz machten. Und dann nochmal, also sozusagen nochmal auf diesen Kontext schauen konnten, ja.
Sie haben sich ja auch mit der Gruppe 47 beschäftigt.
Ja.
Gab es was Vergleichbares in der DDR?
Nein, das gab es nicht.
Warum nicht?
Ja, warum nicht?
Was, oder was gab es in der DDR?
Ja, also die DDR-Literaturentwicklung war einfach sehr stark dadurch geprägt, dass die im zurückgekehrten Immigranten, der Großteil der Immigranten nach Berlin kam, nach Ostberlin. Also Sie wissen ja, die wenigen, die im Westen waren, die sind später dann wieder weggegangen. Also Dublin war in der französischen Offiziersuniform, ja, kurze Zeit in Baden-Baden. Ja, das spielte erstmal eine Rolle, dass also ein Großteil der emigrierten Schriftsteller in den Ostsektor ging. Viele, die also in den Westen gingen, sind dann re-emigriert in den 50er Jahren, sind nicht geblieben. Ja, ja, weil das Klima eben sehr unerfreulich war. Weil sie das Gefühl hatten, das hat sich nicht so sehr viel geändert nach dem in Bezug auf den Faschismus. Also das ist ein Punkt.
Im Westen?
Ja. Im Osten war zumindest die Proklamation eine andere. Ja, in der Einleitung, da habe ich geschrieben, dass die jungen Schriftsteller vergleichsweise sowieso eine geringe Rolle auf dem Kongress spielten. Und das hängt damit zusammen, ja, und da gab es unter den jüngeren Schriftstellern gab es hier in Berlin eine Gruppe, die sich in einer Arbeitsgemeinschaft sozialistischer Autoren zusammengefunden hatten. Und das waren noch ziemlich junge Leute, die hatten alle noch keinen Namen. Mhm. Und die waren mit der, die waren zum Teil auf dem Kongress, die waren aber mit dem, mit der Kulturpolitik oder sagen wir mal mit dieser Art und Weise, wie dieser Schriftstellerkongress organisiert war, nicht zufrieden, weil sie das zu bürgerlich fanden. Und da gibt es also Polemiken, auch zum Beispiel von Bredel oder auch von Adam Scharrer, der war zwar kein junger Autor mehr, aber eben ein radikaler Sozialist, sage ich mal, ein Anarchist war er eigentlich. Der ist dann schon 48 schon verstorben. Der ist überhaupt nicht einverstanden mit dem, wie eben Becher das so organisiert, der eben diese überbrücken will, die Widersprüche, ja, und einige andere, ja. Und der kritisiert eben, ja, dass da Ricarda Huch sozusagen die wichtigste Rolle spielt in dem Buch. Das ist für den eben eine bürgerliche und so weiter. Und ja, und diese, sagen wir mal, deren Wege sind dann sehr, sehr schwierig zum Teil in der DDR, ja. Und die ganzen Jungbeginn, die stoßen natürlich schnell an Grenzen. Also zum Beispiel Weihrauch war in Berlin, ja, auch Schnurre. Die gehen dann in den Westen, weil sie ihre Sachen dann hier nicht publizieren können, ja. Weil hier in den östlichen Presseorganen wird sozusagen Aufbauendes erwartet, ja. Und ja, und dadurch ist sozusagen gehen diese etwas individualistisch-anarchistischen Autoren orientieren sich woanders hin, sozusagen, ja. Und ja, und diese und die, sagen wir mal, dann eigentliche DDR-Literatur, die beginnt ja erst dann, naja, sagen wir mal, Mitte der 50er Jahre so, ja. Und alles, was vorher ist, das sind dann also, ja, Neuanfänge oder eben von Autoren, die schon vor 33 eine Rolle gespielt haben.
Also ganz konkret, Paul Celan zum Beispiel, der trat ja mit der Todesfuge in der Gruppe 47 auf, ich glaube erst 49 oder weiß ich jetzt nicht genau wann. Das war, und der war nicht gut gelitten dort.
Gelitten,
Ne?
ja.
Wäre er in der DDR gut gelitten gewesen mit diesem Gedicht?
Das glaube ich eher auch nicht, weil dass das als die Darstellung des Faschismus als zu unkonkret und zu unbestimmt empfunden worden wäre.
Abstrakt.
Ja. Also Hermin zum Beispiel, der spricht ja zur Gegenwartsliteratur auf dem Kongress und er gilt ja als einer der Jungen damals, ja, und war es ja in gewisser Weise auch, neben Harich. Harich war der Jüngste. Und er sagt, ja, man nennt die Totschläger lieber Dämonen. Ja, und die sozusagen die SS, das ist der Teufel oder Hitler ist der Teufel und die Totschläger sind Dämonen. Also sagen wir mal, und das war auch tatsächlich so, wenn Sie sich die Literatur der inneren Immigranten, ich sage das jetzt mal, das ist ein sehr pauschaler Begriff, ansehen, so in der Zeit 45 bis 50, ja, da ist das so. Da wird also
Nicht benannt.
das wird nicht benannt, ja. Wiechert war selbst im KZ, der nennt das der Totenwald, Buchenwald meint er damit, ja. Und das Ganze ist so mystifizierend irgendwo. Und das war natürlich etwas, was die Realisten unter den Autoren und die Sozialisten schon gar nicht wollten. Die wollten, dass sozusagen Täter und Opfer benannt werden, ja. Und insofern denke ich, dass wenig Verständnis gewesen wäre für so ein Gedicht wie die Todesfuge, ja. Ich kenne die Tragödie eigentlich, die da, es war ja auch eine Tragödie, dass er sich sozusagen eigentlich nicht mitteilen konnte, ja.
Warum ist das Buch so wichtig? Warum müssen wir für die Töne, die wir hier im Archivradio hören, nochmal sagen, schaut euch das Buch an?
Ja, ich denke, es ist also einmal war einfach eine doch bilanzierende Arbeit damit geleistet ist mit dem Buch und weil das in der Einleitung ziemlich breit die Vorgeschichte und der Kontext und die Bedingungen des Zustandekommens für den Kongress benannt werden, auch die Nachwirkungen sind mit behandelt. Und weil es umfassende Anmerkungen zum zeitgeschichtlichen Kontext der Sache und auch biografische und bibliografische Angaben zu den einzelnen Autoren gibt. Deshalb denke ich, ist es nötig, auf das Buch hinzuweisen. Ja. Ja.
Ja,
Ja.
ich finde es toll. Jetzt komm, enden wir, oder?
Dann,
Ja? Wollen Sie noch was Wichtiges der Welt
nein,
sagen?
Nein, nein.
Sie hörten das Archivgespräch mit der Literaturwissenschaftlerin Ursula Reinhold, Buchautorin des Standardwerks über den ersten deutschen Schriftstellerkongress im Oktober 1947, aufgenommen in ihrer Wohnung in Berlin am 31. Oktober 2012.